Fantastische Hörbücher von Lausch. Wellenschlag von Elke Bergsma. Gelesen von Jürgen Holdorf.
Kapstadt?
David Büttner glaubte nicht richtig gehört zu haben.
Warum um alles in der Welt muss es denn ausgerechnet Kapstadt sein?
Weil's cool ist. Jette ließ sich durch das Entsetzen in der Stimme ihres Vaters nicht aus der Ruhe bringen, sondern löffelte seelenruhig weiter ihr Dessert.
Das mag ja sein, aber Kapstadt? Echt jetzt?
Als Jette, die jüngst ihr Studium abgeschlossen hatte, tags zuvor am Telefon erzählt hatte, konkrete Pläne für die nächsten Monate zu haben, hatte er an ein Praktikum gedacht. Vielleicht an einen Trip mit Freunden durch Europa. An irgendetwas Harmloses eben. Er musterte seine Tochter, die an diesem Vormittag überraschend aus Bremen angereist war, misstrauisch. Wollte sie ihn auf den Arm nehmen? Wohl nicht, denn sie sagte nun,
»Ich habe das Flugticket schon gebucht. Eine Lehrerin habe ich auch schon gefunden, Debbie.
Mein Englisch ist total eingerostet. Wird Zeit, dass ich es mal wieder auffrische.«
Englisch kann man auch in England lernen. Dafür muss man nicht um den halben Globus fliegen.
Jette zog eine Grimasse.
Ach, Paps.
Worum geht's? Fragte Susanne, die zurückkam, nachdem sie kurz die Küche verlassen hatte. Sie setzte sich, woraufhin Katze Trude ihre Chance erkannte und auf ihren Schoß sprang.
Kapstadt,
nuschelte Jette, den Mund voll Eis mit heißen Kirschen.
Ach so.
»Ach so?«
Büttner schaute seine Frau konsterniert an.
»Du weißt davon?«
»Ja, Jette hat es mir vorhin gesagt. Du warst noch bei der Arbeit.«
Sie kraulte Trude, die ihr den Hals entgegenstreckte, an der Kehle. Büttner schmiss das Küchentuch, mit dem er sich gerade den Mund abgewischt hatte, auf den Tisch.
»Und wieso tust du dann die ganze Zeit so unbeteiligt? Ich meine, es ist Kapstadt!« Unsere Tochter plant keinen Trip ins Sauerland, Susanne, sondern nach Südafrika.
Susanne seufzte.
Na, Gott sei Dank ist es nicht das Sauerland, David. So schön es auch ist. Kapstadt aber ist doch um Längen interessanter als Lüdenscheid, wie auch du zugeben musst. Also, ich finde den Plan gut.
Was soll denn daran gut sein?
Der Gleichmut seiner Frau trieb Büttner auf die Palme.
Gerade erst ist ein Tourist in Südafrika ermordet worden. Sogar im Fernsehen wurde darüber berichtet.
Sterben kann man überall, erwiderte Jette nüchtern.
Sie schob ihre leere Dessertschale beiseite.
Das müsstest gerade du eigentlich am besten wissen, Paps.
Er wusste nicht, was er auf diese Anspielung auf seinen Job erwidern sollte.
»Und wie lange willst du in Kapstadt bleiben?«
3 Monate. Vielleicht 4, wenn es mir dort gefällt. Ich habe ja Zeit, wie du weißt.«
Ja, das wusste er. Ihren Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bremer Uni würde Jette erst zum neuen Semester im April antreten. Bis dahin waren es noch 5 Monate. Insofern, musste er zugeben, war die Idee, sich auf die Südhalbkugel zu verdrücken, gar keine schlechte, denn so würde sie dem hiesigen Winter aus dem Weg gehen und einen zweiten Sommer genießen können. Dennoch, der Gedanke, seine Tochter so weit weg zu wissen, behagte ihm überhaupt nicht. Sollte ihr tatsächlich etwas zustoßen oder sie Hilfe brauchen, dann würde es Ewigkeiten dauern, bis er bei ihr wäre. Ein Albtraum.
»Wie viele Stunden fliegt man denn dahin?« fragte er.
»Von Frankfurt aus knapp 12«, antwortete Jette.
»Wieso? Planst du einen Wochenendtrip?« Sie grinste breit.
»Und wann soll's losgehen?«
ignorierte er diese Spitze.
»Morgen.«
»Morgen?«
Büttner schluckte schwer.
»Ja. Ich habe kurzfristig einen günstigen Flug bekommen. Worauf sollte ich also noch warten?«
Sie deutete nach oben an die Decke.
»Hab mein Gepäck schon dabei, steht in meinem Zimmer.«
»Hast du denn überhaupt schon eine Unterkunft?«
In seiner Fantasie sah er Jette in irgendeinem dieser erbärmlichen Townships versanden.
»Ich wohne bei Debbie. Sie lebt in einem süßen kleinen Haus nicht weit vom Strand und vermietet mir ein Zimmer.
Die Englischlehrerin? Aber du kennst sie doch gar nicht.
Jette sah ihn stirnrunzelnd an. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Paps, aber Menschen kann man kennenlernen.
Also ich finde diese Lösung prima, meinte Susanne. So hat Jette gleich jemanden, mit dem sie den ganzen Tag Englisch sprechen kann. Perfekter geht es doch gar nicht.
Büttner schnaubte ungehalten. Debbie hin oder her. Er konnte sich eine ganze Menge Umstände vorstellen, die perfekter wären als ein Aufenthalt seiner Tochter am anderen Ende der Welt.
Und warum weist du uns erst jetzt in deine Pläne ein? Ich meine,
genau darum, unterbrach ihn Susanne ungeduldig, weil du nicht akzeptieren kannst, dass deine Tochter erwachsen ist und ihre eigenen Entscheidungen trifft. Sie tätschelte versöhnlich seinen Arm. Nun freu dich doch einfach mal für sie, David. Kapstadt muss traumhaft sein, wie man hört. Also, ich hätte nichts dagegen, sie dort für ein paar Tage zu besuchen. Wir könnten es mit einer Safari im Kruger Nationalpark verbinden. Was meinst du?
Ihr Blick bekam etwas Schwärmendes.
Da wollte ich schon immer mal hin.
Auf eine Safari? Büttner verzog gequält das Gesicht. Ich weiß wirklich nicht, was daran erstrebenswert sein soll, ein paar wilden Tieren hinterher zu starren. Und ganz ungefährlich ist auch das nicht.
Er runzelte die Stirn. Planst du etwa, alleine dorthin zu fahren, Jette, oder kommt Kai mit?
Nee, Kai hat keine Zeit. So lange kriegt er doch gar keinen Urlaub. Aber er kommt mich mal besuchen, denke ich. Vielleicht über Weihnachten und Neujahr.
Büttner fiel die Kinnlade runter.
Du bist Weihnachten nicht hier?
Susanne verschränkte die Arme und sah ihn kopfschüttelnd an.
Wenn du rechnen könntest, hättest du diese Frage nicht gestellt, David. Natürlich ist sie Weihnachten nicht hier. Wie sollte das denn auch gehen?
Büttner erhob sich von seinem Platz.
Zeit für ein Glas Rotwein, beschloss er.
Dieser Schock wollte erst mal verdaut sein.
Möchte dir auch eins?
Um diese Uhrzeit?
Susanne schüttelte den Kopf.
Ich will noch in die Stadt, bin verabredet. Frag mich heute Abend nochmal.
Als Büttner in einer Schublade nach einem Korkenzieher kramte, begann sein Smartphone schrill zu läuten. Er schaute aufs Display und nahm den Anruf entgegen.
Was gibt's, Hasenkrug?
Eine Leiche, antwortete sein Assistent. In Gretsiel.
Blöd.
Büttner schaute bedauernd auf den Rotwein, der nun wohl doch bis zum Abend warten musste.
Warten Sie auf mich, Hasenkugel, ich komme ins Kommissariat. Dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Wissen wir schon genaueres?
Nur, dass es sich anscheinend um eine junge Frau handelt.
Okay, bin gleich da.
Er legte auf. Susanne schaute ihn interessiert an.
Ein neuer Fall?
Ja, Leichenfund in Gretsiel.
Gretsiel?
Jette verzog spöttisch den Mund.
So viel zu Kapstadt ist ja so gefährlich, Jette.
Ganz ehrlich? Ich würde mal behaupten, dass Ostfriesland, was die Mordrate angeht, locker mithalten kann. Komischerweise aber hast du mich noch nie davor gewarnt, hierher zu kommen.
Da seine Argumentationskette jetzt erst recht löchrig zu werden drohte, machte Büttner sich lieber auf den Weg. Auf ihn schien hier ja doch niemand hören zu wollen.
Kapstadt, cool. Sebastian Hasenkrug nickte anerkennend. David Büttner seufzte, als würde er die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern tragen.
Hätte ich mir ja denken können, dass Sie sich dem logischen Denken mal wieder verschließen, Hasenkrug. Aber warten Sie mal ab, bis Ihre Tochter erwachsen ist und sich für mehrere Monate nach Südafrika absetzt. Dann finden Sie Kapstadt auch nicht mehr cool, wetten?
Er schaltete die Scheibenwischer seines Dienstwagens auf die nächsthöhere Stufe. Von der Nordsee kommend fegte ein kalter Nordweststurm ungebremst über das flache, trostlos daherkommende Land und trieb dabei den Regen erbarmungslos gegen die Windschutzscheibe. Bei diesem ostfriesischen Herbstwetter quer durch die Krummhörn zu fahren, war kein Vergnügen.
»Kinder werden nun mal erwachsen, Chef. Sollen wir sie einsperren, damit sie für immer bei uns bleiben?« Wenn Sie mich fragen, Hasenkrug, hätten wir Sie nie aus dem Maxi-Cosi rauslassen sollen.
Wehmütig dachte Büttner an die Zeit zurück, als Jette von ihrer Trageschale aus die Welt bestaunt und er ihr alles gezeigt hatte. Mit jedem Schritt aber, den sie alleine zu gehen lernte, mit jeder Fähigkeit, die sie sich aneignete, hatte sie ihn ein bisschen weniger gebraucht. Und nun war sie längst erwachsen. Wo war nur die Zeit geblieben?
»Ich verstehe ja, dass es schwer ist«, gab sich Hasenkrug versöhnlich, »und ganz sicher werde auch ich keinen Freudentanz aufführen, wenn meine Kinder das heimische Nest verlassen. Obwohl, manchmal empfinde ich durchaus Vorfreude auf diesen Tag. Zum Beispiel, wenn Mara mal wieder ihre Prinzessinnenallüren bekommt«, oder ich gerade noch verhindern kann, dass Silas mit seinen Freunden das ganze Haus abfackelt. Glauben Sie mir, das alles werden Sie sich noch zurückwünschen, wenn es soweit ist.
Büttner wusste selbst nicht zu sagen, warum er sich gerade so tief im Selbstmitleid verlor. Vielleicht lag es am trostlosen Novemberwetter, vielleicht daran, dass ihm auf den Schrecken hin nicht mal ein Glas Rotwein vergönnt gewesen war. Fakt war jedenfalls, dass ihm ein wenig Aufmunterung ganz gut getan hätte. Aber dazu würde vermutlich eine Leiche in Greetsiel nicht in der Lage sein.
»Wohin müssen wir eigentlich?« erkundigte er sich, als sie sich dem Fischerdorf näherten.
»Zum Hafen«, antwortete Hasenkrug. »Gerade kam die Nachricht rein, dass es sich um eine Wasserleiche handelt.«
Was Büttners Stimmungspegel nicht eben steigen ließ, denn eine Wasserleiche war gemeinhin nicht schön anzusehen. Er bog zu den Greetsieler Zwillingsmühlen hin ab und steuerte den Kutterhafen an. Auf den Straßen des Fischerdorfes war ungewohnt wenig los. Nur vereinzelt sah man mal einen Passanten mit eingezogenem Kopf durch den Regen stapfen. Auch schienen viele Geschäfte geschlossen zu sein. Hinter den meisten Schaufenstern brannte kein Licht. Der Kontrast zur warmen Jahreszeit war enorm. Denn verirrte man sich im Sommer hierher, gab es auf den Straßen kaum Platz zum Umkippen. So dicht gedrängt schoben sich die Feriengäste durch die mit rotem Klinker gepflasterten Gassen. Am Hafen hingegen war einiges geboten, als Büttner am Hotel Hohes Haus den Wagen abstellte.
»Wo kommen denn all die Menschen her?« wunderte sich Hasenkrug. »Ich dachte immer, Greetsiel hat kaum noch Einwohner und Touristen dürften derzeit ja nicht allzu viele hier sein.«
»Möchte mal wissen, was die bei diesem Wetter aus ihren Häusern treibt.«
Büttner schauderte schon allein beim Gedanken daran, Regen und Sturm gleich schutzlos ausgeliefert zu sein.
»Eine Leiche im Trocknen wäre auch schön gewesen«, murmelte er, während er zum Rücksitz griff, auf dem er seinen Regenmantel abgelegt hatte.
Tatsächlich schienen es mehrere Dutzend Personen zu sein, die sich am Hafenbecken eingefunden hatten. Etliche Kollegen der Streife gaben sich redlich Mühe, die Schaulustigen hinter die eingerichteten Absperrungen zurückzudrängen. Doch schienen die sich aus irgendeinem Grund aktiv zu widersetzen.
»Na, die sind ja mächtig auf Krawall gebürstet«, stellte Hasenkrug fest, als ein Mann in schwerem Ölzeug mit erhobenen Fäusten auf einen Polizisten losging.
Büttner ging davon aus, dass es sich um einen der Krabbenfischer handelte, trug der Rauflustige doch eine dieser orangefarbenen Warthosen, die die Fischer auf hoher See anhatten.
Büttner schaltete den Motor und damit auch die Scheibenwischer sowie die Lüftung wieder an.
Hasenkrug, der sich vorgebeugt hatte, um durch die nasse und beschlagene Scheibe besser sehen zu können, schaute seinen Chef irritiert an.
»Wollen Sie sich schon wieder vom Acker machen?«
»Nee, ich will was sehen.«
Für eine Weile beobachtete Büttner das Geschehen durch die Windschutzscheibe.
»Es scheint zwei Lager zu geben«, stellte er schließlich fest, »wie auf einer dieser Demos, wenn rechte und linke Aktivisten aufeinander losgehen, weil sie glauben, Gewalt sei ein probates Mittel, der jeweils anderen Seite die eigenen Ansichten ins Hirn zu prügeln.«
Zu seinem Bedauern konnte er aufgrund der geräuschvollen Wetterlage nicht verstehen, worum es den wütenden Menschen ging.
»Die Kollegen haben Verstärkung angefordert«, verkündete Hasenkrug, nachdem er sich auf den Polizeifunk konzentriert hatte.
Zwei Mannschaftswagen sind unterwegs hierher.
Nun, Büttner lehnte sich in seinem Sitz zurück. Dann lassen wir unsere Kollegen erstmal ihre Arbeit machen, bevor wir uns ins Getümmel stürzen. Hab nämlich keine Lust, von einem der Schlagwütigen die Faust ins Gesicht zu bekommen. Aber wenn Sie sich engagieren wollen, Hasenkrug, er machte eine einladende Handbewegung. Bitteschön.
Der Einsatz der schon bald darauf mit Blaulicht eintreffenden Kollegen dauerte nicht so lange wie gedacht. Ganz offensichtlich ging so manch Aufsässigem die Muffe, als die Beamten aus den Transportern sprangen. Mindestens die Hälfte der Personen, die zuvor noch lauthals gegrölt und skandierend ihre Fäuste in die Luft gereckt hatten, verstreuten sich in alle Richtungen. Nicht wenige stolperten und rutschten zwischen den malerischen Friesenhäusern hindurch den Deich hinunter. Vermutlich legten sie keinen Wert darauf, dass ihre Personalien aufgenommen wurden. Lediglich in zwei Fällen kam es in den nächsten Minuten zu einem Handgemenge zwischen Passanten und Polizisten. Ansonsten aber fand der Spuk, der in der Gretsieler Idylle auf eigenartige Art surreal wirkte, ein schnelles Ende. Über Funk bat Hasenkrug die Kollegen, den Hafen auch weiterhin abzusichern, da man sich ansonsten nicht angemessen um den Mordfall kümmern könne. Mit Büttner und Hasenkrug rückte nun auch die Spurensicherung unter der Leitung von Chris Bäumler an.
»Ihr steht ja auch schon eine ganze Weile hier rum«, stellte Bäumler fest, als er neben Büttner her in Richtung der unruhig im Hafenbecken schaukelnden Krabbenkutter lief.
»Habt ihr eine Ahnung, was das alles zu bedeuten hatte?«
»Nee, aber das finden wir sicherlich gleich raus«, erwiderte Büttner, der damit beschäftigt war, die Kapuze seines Regenmantels unterm Kinn noch fester zu schnüren.
Der Sturm zerrte hier draußen an der Küste noch mal deutlich heftiger an den Klamotten, als es in der Stadt der Fall gewesen war.
»Für euch dürfte es kein leichtes Spiel werden«, stellte er dann fest.
»Dutzendfache frische DNA rund um den Tatort, dazu endlos viel Wasser von oben und von unten. Das sieht nicht gut aus.«
Bäumler seufzte.
»Vom Leichnam, dem das Salzwasser mit Sicherheit ein gründliches Ganzkörperpeeling hat angedeihen lassen, mal ganz abgesehen. Ich fürchte, dass der Bericht, den wir dir überreichen werden, ein sehr überschaubarer sein wird, David.«
Sie erreichten die Keimmauer. Der Lärm, den die vibrierenden Wanden, die klappernden Verklicker und die quietschenden Fender durch den Wind verursachten, war enorm.
»Wo ist die Leiche?« erkundigte sich Büttner.
Er sah sich an der Keimmauer um, doch war weit und breit nichts zu sehen, was einem Leichnam ähnlich war. Ein neben ihm stehender Fischer, ebenfalls in orangefarbener Warthose und Gummistiefeln, deutete zwischen den in Dreierpäckchen liegenden Schiffen hindurch aufs Wasser.
»Da, am grünen Kutter. Muss ich irgendwo verhakt haben.«
»Sie wurde noch nicht geborgen?« Büttner verzog das Gesicht, als hätte er plötzlich Zahnschmerzen. Mit jeder Welle, und das waren nicht wenige, wurde der Leichnam wieder und wieder gegen den Rumpf des Kutters geschmettert.
»Okay, an dem Leichnam noch brauchbare Spuren zu finden, können wir definitiv vergessen«, bemerkte Chris Bäumler säuerlich.
»Aber vielleicht kann Anja Wilkens ja noch was mit ihr anfangen.«
»Anja Wilkens«, Büttner schaute sich um, konnte die Gerichtsmedizinerin jedoch nirgendwo entdecken.
»Wurde sie denn überhaupt schon verständigt?«
»Wurde sie«, sagte Hasenkrug. »Aber sie hatte noch einen anderen Fall zu begutachten.«
»Noch ein Tötungsdelikt?« fragte Chris Bäumler.
»Nee, häusliche Gewalt.«
»Wie auch immer«,
meinte Büttner an seine uniformierten Kollegen gewandt, die abwartend dastanden.
»Jetzt seht ihr erst mal zu, dass ihr den Leichnam aus dem Wasser fischt. Ich nehme an, Fotos sind bereits gemacht worden.«
Er schaute zum Himmel hinauf, an dem schwarze Wolken dahinjagten.
»Nicht mehr lang und es ist dunkel.«
»Ja«,
knurrte der Uniformierte, dem das Wasser nur so die Kleidung hinablief.
»Fotos sind gemacht. War verdammt schaukelig auf dem Kutter. Haben darum die Kollegen von der Feuerwehr angefordert, dass sie uns bei der Bergung helfen. Müssen jeden Moment hier sein.«
»Weiß man denn schon, um wen es sich bei der Toten handelt?«
erkundigte sich Hasenkrug.
»Gina«,
lautete die knappe Antwort. Büttner erwartete weitere Infos, doch blieb es bei der Nennung des Vornamens.
»Passen Sie nur auf, dass Sie uns nicht zu viel verraten«, knurrte er ungehalten.
Für wenige Sekunden schaute ihn der Kollege perplex an. Dann aber schien ihm zu dämmern, dass diese Anweisung ironisch gemeint sein könnte.